die Kollegen, gerade auch die Fernsehkollegen, ne, die fahren dann nach Thüringen, haben nicht viel Zeit, haben nicht viel Personal und müssen dann ganz schnell eine Geschichte machen. Und welche Geschichte funktioniert am besten, baut Thüringen als Nazis.
Ja.
Und dann suchst du irgendwo ein Hakenkreuz oder suchst dir irgendwie, keine Ahnung, wo sie sich irgendwo kloppen oder wo Höcke irgendeinen Scheiß erzählt, einfach nur um dieses Nazi-Bild. Und das führt zu einer self-fulfilling prophecy, weil die Leute irgendwann sagen, ja scheißegal, dann sind wir halt Nazis.
Ja.
Wenn es den Westen ärgert, meinetwegen.
Ja.
Wo ist denn jetzt schon wieder, ich hatte doch hier eben noch, wo ist denn dieses Kabel, was da hingehört? Na, Mikro, ey Mann.
Suse, Paul, hallo.
Familienpackung, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Zweimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch. Eben die volle Familienpackung.
Hallo und herzlich willkommen zur Familienpackung, früher mal als Mutmach-Podcast bekannt. Das ist die Mittwochsfolge, heute mit dem Deep Talk. Wir wollten eigentlich reden mit Jan Hollitzer, dem Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen, aber Suse...
Das hat leider nicht geklappt.
Der scheint was zu tun zu haben. Gestern hat man ihn vor allen möglichen Kameras gesehen. Und lieber Jan, wir wünschen Durchhalten. Es ist Dienstag, der 3.9.2024, unser Hochzeitstag, Schatz.
Ja.
Was hast du mir geschenkt?
Das Geschenk ist noch nicht angekommen.
Ah, okay. Ich habe dir einen Kuchen gebacken und
aber ja. Du hattest gestern noch nicht dran gedacht.
Doch, natürlich.
Und dann noch einen Kirschkuchen.
Wir wollen sprechen über Thüringen, wo ich im August ja eine ganze Weile unterwegs war. Du als Berliner Bürgerin, liebe Suse, wie kommen dir die Thüringer Ergebnisse vor, bei denen... Ja, der nachgewiesene oder amtlich als Nazi zu bezeichnende Jörn Höcke gewonnen hat.
Naja, das, was mich natürlich beschäftigt, ist, wie kommt das zustande? Also was ist da für ein Frust? Für, ich glaube, die Bundespolitik hat da auch eine ganz große Rolle gespielt. Und das Verrückte ist ja, wir sind ja eigentlich gewöhnt, dass diese Prognosen manchmal eben auch falsch sein können. Ich kann jedenfalls von mir sagen, ich habe da so ein bisschen drauf gehofft. Und jetzt ist aber genau das eingetreten, genauso wie die Prognosen waren.
Erstes interessantes Phänomen. Bislang war es ja häufig so, dass die Leute sich nicht bekannt haben bei den Umfragen.
Nee, genau. Und das scheint aber jetzt...
Wenn Sie sagen sollten, ich habe AfD gewählt, dann haben Sie das zum Beispiel nicht zugegeben. Das war Ihnen peinlich. Und inzwischen ist es nicht mehr peinlich. Das ist schon mal die erste Beobachtung, die ich spannend und interessant finde. Und das deckt sich ein bisschen mit dem, was ich auf meinen Thüringen-Ausflügen auch so gelernt habe. Es ist völlig okay, wenn man nicht den Parteien folgt, die wir so als die normalen demokratischen
kennen. Die wir so als Westdeutsche, ne? Das muss man dazu sagen. Ich glaube, das macht genau diesen Unterschied. Es gibt ja auch den einen oder anderen Soziologen, der sagt, das ist einerseits hängt es mit einer schwachen Parteienbindung zusammen und andererseits gibt es eben auch leider im Osten so eine autoritäre Tradition. Und das wollte ich dich jetzt gerade fragen, wie hast du das erlebt? Du warst ja jetzt wirklich live mit den Leuten auch zugange. Also
erstens mal die Sehnsucht nach der starken Hand, die scheint, das ist zumindest von Soziologen und Soziologinnen, du hast es gerade gesagt, gedeckt, das Bedürfnis scheint sehr groß zu sein. Die Ampel wird wahrgenommen als Haufen von Waschlappen da in Berlin, die uns das Leben zur Hölle machen wollen. Es hat eine Normalisierung eingesetzt, also es gibt bei vielen Leuten keinerlei Unterschied mehr zwischen, ich sag mal, AfD und CDU, das ist halt eine ganz normale Partei. Was mich besorgt, weil diese Partei, die AfD, die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie im Sinne führt. Es gibt dieses Phänomen Sarah Wagenknecht, die aus dem Stand, ohne jemals regiert zu haben, ohne irgendeinen Nachweis ihrer parlamentarischen Fähigkeiten erbracht zu haben.
Wie erklärst du dir das? Ich meine, die punktet ja eigentlich nur mit Themen, die Russland, also beziehungsweise den Krieg betreffen.
Ja, und vor allem mit einer gewissen Russland- oder Putin-Freundlichkeit.
Genau.
Wenn du das zusammenzählst, das Bündnis Sarah Wagenknecht, die AfD und auch die Linkspartei, die ja auch durchaus eher Moskau als, ich sag mal, Washington-freundlich ist, dann hast du so um die 60% von Leuten, die pro Putin wählen. Oder auch gegen den Krieg. Das ist, glaube ich, etwas, was wir im Westen auch noch nicht so ganz kapiert haben. Dass das nochmal eine andere, auch historische Bedeutung hat. Aber da wollte ich gerade hin. Also diese Normalisierung, die findest du auch in den Kommunen. Inzwischen ist es völlig normal, dass AfD-Leute bei der Feuerwehr, im Elternbeirat, im Sportverein und überall mit dabei sind. Das sind ganz normale Menschen. Und wenn wir 10 Jahre zurückgucken, da gab es die ersten Pegida-Spaziergänge, wo wir immer noch so ein bisschen mit einer gewissen Arroganz, mit einer gewissen Hauptstadt-Arroganz, mit einer gewissen West-Arroganz auf diese Menschen geguckt haben, die für unser modisches Verständnis merkwürdige Klamotten trugen und merkwürdige Sachen gefordert haben. Inzwischen ist diese Pegida-Bewegung der besorgte Bürger, der verängstigte, vielleicht auch ein bisschen der bockige Bürger, ist jetzt mit einer parlamentarischen Mehrheit im Landtag in Erfurt angekommen. Und das wird in Thüringen als in Sachsen auch als normaler betrachtet als meinetwegen im Westen. Wobei es natürlich die AfD im Westen auch gibt. Und das ist das Interessante daran, weil die parlamentarischen Gepflogenheiten ja jetzt nicht fortgesetzt werden. Normalerweise müsste der Wahlsieger, also Björn Höcke, jetzt einladen zu Koalitionsgesprächen. Das ist jetzt erstmal eine etwas bizarre Vorstellung, aber das wäre die Gepflogenheit.
Ja, aber das haben Sie ja auch schon, angekündigt. Ne?
Ja, aber inzwischen reden schon Mario Vogt und das Bündnis Sarah Wagenknecht und die SPD reden jetzt schon über eine Koalition, die wieder eine Nicht-Mehrheitskoalition ist, weil sie hätten genau 44, das ist die Hälfte des Landtags, das ist also keine Mehrheit. Und jetzt mal, was du als Bürgerin von außen, was sollte zum Beispiel eine CDU tun, wenn Höcke einlädt? Sollen die sagen, gehe ich gar nicht hin, weil die sind keine Demokraten? Oder soll man der guten demokratischen Tradition folgend sagen, so wo sind Schnittmengen, wo ist gemeinsames Terrain und was sind Themen, die wir einfach nicht anfassen?
Wir haben darüber ja schon bald gesprochen und ich natürlich sagt in mir mein Kampfgeist erstmal geht gar nicht, nicht mit denen reden und so weiter. Aber ich glaube, das ist die falsche Haltung, weil das, was wir ja sehen, ist ja so eine Polarisierung. Also die gibt es im ganzen Land und ich glaube, dass es wichtig ist, aufeinander zuzugehen und zu sagen, hey, das ist ein Bürger, die Bürger haben das so. Die möchten das so. Und bevor wir jetzt hier wirklich überhaupt nicht mehr in eine Handlung reinkommen, ist es doch vielleicht besser, immer wieder auch als jetzt starke CDU, also als die zweitstärkste Fraktion, vielleicht sogar mit denen zusammenzugehen, um zu gucken, wo sind da möglicherweise Schnittstellen und wo können wir uns aber auch wieder absetzen. Also das ist, für mich ist immer die Frage, verwässert die CDU, wenn sie mit der AfD geht? Was würdest du sagen?
Also, ich habe es eben ja gerade schon gesagt, wenn du eine antidemokratische Partei hast und mit der koalierst, dann machst du dich, siehe 1930, auch in Thüringen, auch Landesparlament, setzt du dich zumindest der Gefahr aus, dass du das Antidemokratische erstens normalisierst, zweitens legitimierst und drittens womöglich auch noch befeuerst. Die CDU wäre quasi Juniorpartner unter einem Ministerpräsidenten Höcke. Das kann man sich im Moment jedenfalls noch nicht vorstellen. So, dass die AfD freiwillig auf den Ministerpräsidentenposten verzichtet, kann man sich auch nicht vorstellen. Die CDU könnte sagen, wir verhandeln mit euch, AfD, aber nur ohne Höcke, weil der einfach auch aufgrund von zahlreichen Urteilen, der ist einfach außerhalb des demokratischen Spektrums, das wäre eine Möglichkeit.
Habe ich auch schon überlegt.
Das Tückische an der Situation ist, viele Menschen in Thüringen sagen, so, Demokratie. Demokratie heißt, dass alle mit allen reden. Wenn eine Partei wählbar ist, also wenn ich die wählen kann, dann ist sie auch erlaubt. Und wer erlaubt ist, mit dem muss man koalieren können. Das ist erstmal grundsätzlich eine basisdemokratisch nachvollziehbare Haltung. Demokraten grenzen nicht aus. So, wenn du jetzt aber ausgrenzt, was die anderen machen, machst du dich natürlich wieder diesem Vorwurf der Systemparteien. Die stecken alle unter einer Decke.
Herr Höcke sagt immer Kartell.
Oder Kartell, wie auch immer, machst du dich dieses Vorwurfs verdächtig. Und das ist die Falle. Was du machst, Es ist falsch. Du kannst eigentlich nur zwischen zwei Übeln wählen. So, und jetzt kommen wir zu der bizarren Situation, dass Bodo Ramelow, der abgewählte Ministerpräsident der Linken, sich angeboten hat. Weil die total irre Situation ist, die CDU redet mit Sarah Wagenknecht, hat aber einen Unvereinbarkeitsbeschluss, was die Linke angeht.
Ja.
Sarah Wagenknecht ist aber viel linkser als die Linke.
Ja.
So, die CDU also hat diesen Beschluss, nicht zu koalieren mit der Linken. Jetzt kommt Bodo Ramelow quasi als Einzelkämpfer, als ja abgewählter Ministerpräsident mit hohen Sympathiewerten und sagt, ich Ramelow, nicht ich Linkspartei oder Vertreter dieser Partei, sondern nur ich Ramelow werde mich jetzt hier für Thüringen opfern und meine Stimme habt ihr. Das heißt 44 CDU, BSW, SPD
plus Ramelow, 45.
Die Altmeisterstimme von Ramelow. Ist das eine stabile Regierung? Funktioniert das? Ich finde das einen interessanten Ansatz,
ja.
Aber hält das 5 Jahre?
Puh. Ja. Das, wenn ich in die große Glaskugel gucken könnte, dann würde ich unglaubliche Beträge jetzt aufrufen, um dir diese Frage zu beantworten.
Ich sage mal ganz kühn, nein, es funktioniert nicht. Weil eine der Koalierenden, nämlich Sarah Wagenknecht, und das sage ich jetzt mal echt als Ferndiagnose, nicht das Gelingen dieser Regierung im Sinn hat. Also sie möchte nicht die nächsten 5 Jahre stabil regieren. Das möchte Mario Vogt, das möchte glaube ich sogar Bodo Ramelow. Die SPD ist sowieso froh, dass sie mitmachen darf. Sarah Wagenknecht hat eine eigene Agenda mit ihrer Partei. Und alles, was dieser Partei und ihrer Agenda nützt, wird sie machen. Und das, was sie bislang immer gemacht hat in solchen Fällen, ist Streit.
Ja.
Sarah Wagenknecht, darauf kann man nur wirklich sich verlassen. Ja. Wo sie ist, ist Zoff. Und dass sie 5 Jahre lang sich quasi in den Dienst einer gemeinsamen Sache stellt, halte ich für extrem unwahrscheinlich.
Sie ja, ist sie ja nicht die vor Ort Praktizierende oder so. Ne? Also das sind ja andere. Also sie selber leitet die Bundespartei, aber sie ist ja nicht in Thüringen vor Ort. Also.
Aber sie hat natürlich gesagt, sie wird sich dort einmischen. Einbringen heißt das ja, nicht einmischen. Sie wird, das hat Katja Wolf, die Spitzenkandidatin, gesagt, zwar nicht an den Koalitionsgesprächen teilnehmen, aber sie wird natürlich bestimmte Programmpunkte mit reingeben. Und wenn das Ding nicht zustande kommt, also wenn sie nicht will, dass es zustande kommt, dann wird sie es auch schaffen, es irgendwie kaputt zu machen.
Aber lass uns doch nochmal direkt auf Thüringen zurückkommen. Du warst ja nun wirklich da und du warst auch in verschiedenen Ecken von Thüringen. Und das, was du mir mitgebracht hast, ist, dass es dieses Bundesland ja noch gar nicht so lange gibt und dass das eine Zersplitterung von ganz verschiedenen, ich sag jetzt mal bewusst, Stämmen ist.
Völlig richtig,
die irgendwie
so
zusammen, die so zusammen jetzt ein Bundesland ergeben. Und gleichzeitig ist es aber ein Bundesland, wo die SPD entstanden ist, wo die Nationalsozialisten angefangen haben. Und jetzt
wo Sarah Wagenknecht geboren ist.
Genau. Sarah Wagenknecht.
Wo der härteste Nazi der AfD kandidiert, wo Goethe, Schiller, Bach,
Wie kriegt man das zusammen? Kannst du mir das mal versuchen zu erklären?
Weil ich versuche mal einen kurzen historischen Abriss. Ja. Die Thüringer sollen angeblich von den Turonen abstammen. Die sind womöglich ein keltischer Stamm oder irgendwie so nicht wahnsinnig prominenter germanischer Abspaltungsstamm. Der letzte thüringische König ist im 6. Jahrhundert, hat ja eine Schlacht verloren und war weg. Seitdem gibt es dieses Thüringen eigentlich gar nicht, sondern es bestand immer, also eine Ecke gehörte zu Preußen, eine zu Sachsen, eine zum Erzbistum Mainz, also das
Franken, ne?
Da unten. Franken natürlich, Entschuldigung, ganz vergessen. Also ganz viele verschiedene Ecken von Thüringen, auch mit ganz unterschiedlichen Kulturen. Du hast Weimar als, ich würde sagen, nach Berlin die deutsche Klassikstadt, auch mit Bauhaus und allem. Und dann hast du aber auch wieder sehr, sehr ländliche Gebiete. Durch diese Zersplitterung und Zersiedelung hattest du in jeder mittleren Stadt eine Residenz stehen, da wohnte irgendein Kurfürst, die haben sich überboten mit Kunst und Denkern und haben dann diese ganzen großen Namen an ihre Höfe geholt. Das hatte aber mit den Menschen draußen auf dem Land nichts zu tun und da hast du seit Jahrhunderten das, was heute Soziologen auch ja feststellen, diese Stadt-Land-Spaltung, die immer weiter auseinandergeht. Also ÖPNV ist ein Thema, hast du in der Stadt super, hast du auf dem Land überhaupt
nicht. Ja gut, aber das haben wir ja in Westdeutschland auch.
Völlig klar. Nicht? Ich sage nur, das ist in Thüringen richtig zementiert. Und 1920 ist Thüringen eigentlich erst als Bundesland gegründet worden. Damals übrigens ohne die preußischen Teile, also als eine Art Thüringen-Light. Was ich damit sage, und in der DDR gab es kein Thüringen. Da gab es Regierungsbezirke Suhl und Eisenach und Erfurt. Thüringen ist erst 1990 so richtig entstanden und hat keine so wirkliche Identität. Das Einzige, worauf die sich alle einigen können, ist Bratwurst, ne? Als Thüringer Symbol. Aber es gibt jetzt nicht so wirklich Nationalhelden oder eine Hymne oder eine Erzählung, so das, worauf zum Beispiel so ein Söder immer rekurriert, also dieses Bayerische, fest verwurzelt. Die Leute fühlen sich eher als Eichsfelder oder als Mühlhausener oder als Saale-Anwohner oder so, aber nicht so richtig als Thüringer. Und das macht es natürlich, ja, so Zersplitterungstendenzen leicht. In dem einen Dorf wird ein Reichsbürger gewählt, im anderen Dorf ein AfDler und dann wieder im anderen Dorf
CDU.
Ja, oder dein Freund Peter zum Beispiel, den ich ja besucht habe, in der Rhön-Gegend, also der guckt von seiner Holzhütte aus rüber nach Hessen und nach Bayern und der ist ein Grüner in seinem Dorf. Nicht mehrheitsfähig, aber es gibt das alles und es gibt diese Theorie, dass die Land-Stadt-Spannungen in Thüringen fast noch ein bisschen größer sind, sieht man ja auch so ein bisschen an den Wahlergebnissen. Ja. Ne? Also dass du da so ein entfesseltes und bisschen gekränktes, aber auch irgendwie so aufstampfendes
ein Protest, Volk, also doch Protestwahl.
Auf jeden Fall Protest, das ist das eine. Das, was du gesagt hast, nicht gelernte Parteienbindung, ist das andere. Dieses Gefühl, dieser, wie sagte Jan Hollitzer, der Schmerz der Dagebliebenen, weil es sind ganz viele, sind ja abgehauen im Westen für bessere Jobs und. Also das sind so ganz viele verschiedene Faktoren, die da zusammenspielen. Und das, was du jetzt mit dieser Wahl, glaube ich, sehr, sehr intensiv siehst, das ist jetzt nicht so eine Eintagsfliege. Die gehen jetzt nicht wieder so weg.
Nee.
Die haben sich in den letzten 10 Jahren sehr viel in der ländlichen Landschaft eingenistet.
In der Blase.
Eingearbeitet, ja, in ihrer Blase. Aber das ist ein Prozess, der auch von den Vordenkern, Höcke, Kubitschek und so weiter.
Ja, aber das, wenn du nach 1933 oder davor guckst, ist das doch genau die gleiche Entwicklung, oder nicht?
Sehr ähnlich.
Sehr ähnlich.
Sehr, sehr ähnlich.
Und jetzt erzähl mir mal, jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage. Ne? Ich habe die Thüringer Allgemeine dann auch abonniert, weil ich ja auch deine Geschichten lesen wollte und dadurch lese ich die im Moment sehr intensiv und da kommt ein jetzt gerade aktuell ein junger AfD-Direktmandat-Kandidat, nicht Kandidat, ist er ja nicht, sondern gewählter, der kommt daher und das Erste, was er sagt, also von dem, was er jetzt umsetzen will, ist, dass er grüne Windräder bekämpfen will. Ja, also das ist das allererste, was er sagt, bevor er dann zu anderen Dingen kommt. Kannst du mir mal erklären, ich meine, wir haben definitiv einen Klimawandel. Das merkt sogar der Letzte auf dem Dorf, dass der Baum vertrocknet oder die Felder nicht genug Wasser haben oder zu viel Wasser haben, Starkregen.
Ja.
Wieso die Grünen da so abgebasht werden? Also warum das so einen Hass gibt?
Im politischen Spektrum brauchst du ja immer Polarisierung. Ne? Jede Partei hat so ihren Lieblingsfeind. Und die Grünen haben viel dafür getan, als Großstadtpartei der Besserverdienenden, Klammer auf, der Ahnungslosen wahrgenommen zu werden. Auf dem Land sind ganz viele Themen, die für uns so als, ich sag mal, als Stadtökos so selbstverständlich sind, sind eben nicht selbstverständlich. Und den Leuten ein Windrad vor die Nase zu stellen, da sagen wir zusammen mit Robert Habeck, toll, das ist die Energiewende. Diese Menschen sagen, nee, das sieht scheiße aus, das macht Geräusche, das zerstört die Vögel und das ist nicht mehr unser Land. Genau das gleiche mit E-Mobility. Da auf dem Land siehst du kein einziges Elektroauto.
Ja, aber es gibt ja auch die Beispiele von Dörfern, von kleineren Dörfern, die sich ein Windrad oder eine Kompostierungsanlage oder selber hingestellt haben und jetzt davon profitieren. Also es gibt ja diese Beispiele, ich glaube in Bayern zum Beispiel oder so, wo Gemeinden sich autark gemacht haben.
Sehr guter Punkt. Dein Freund Peter Lochner, hat mir Folgendes erzählt. Der sagte, vor 10 Jahren hätten die meisten Bauern gesagt, Klimawandel gibt's nicht. Mhm. Jetzt kommt es zu Starkregenereignissen, wie das ja neudeutsch heißt. Das heißt, den Bauern werden echt die Äcker weggespült. Mhm. Und sie sind zum ersten Mal bereit zu akzeptieren, das ist vielleicht nicht nur Wetter, sondern das hat auch was mit Klimawandel zu tun.
Ja, mit Veränderung.
So, und Peter sagt, es dauert jetzt nochmal eine Generation oder vielleicht auch nur 10 Jahre, bis dann im nächsten Schritt diese Energieunabhängigkeit eingesickert ist. Und da sind meines Erachtens die größten Fehler gemacht worden. Mhm. Weil, wenn man den Bauern, den Landwirt, die Landwirtin definiert, nicht nur als diejenigen, die uns Nahrungsmittel verschaffen, sondern auch die uns Energie machen, dann könnte man natürlich den Funktionsbereich, auch den Relevanzbereich von Bauern aufwerten. Man könnte sagen, hey, die versorgen uns nicht nur mit Lebensmitteln, sondern auch mit Energie. Daran muss man sie natürlich teilhaben lassen. Und teilhaben bedeutet nicht nur Mais zu pflanzen und denen irgendwelche Biogasanlagen reinzuschmeißen, sondern der Windmüller. Das ist ja auch für mich so ein klassisches landwirtschaftliches Zielbild. Dazu musst du die Leute natürlich beteiligen. Und wenn die auf dem Land das Gefühl haben, wir haben hier den billigeren Strom, weil wir uns den selber machen. Und wir kriegen auch noch was, weil wir Teil dieser Erzeugungsgenossenschaft sind.
Wir, und da bist du wieder beim Wir und beim Teilen.
So, ganz genau. In dem Moment nimmst du die Leute mit. Als Strategie, ne, sozusagen, wir machen die regenerative Energie, wir profitieren davon. Und auf einmal siehst du das Windrad vor deiner Tür vielleicht nicht mehr als Bedrohung, sondern als Cash-Cow, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Also die neue Kuh, wo man selber gar nicht mehr in den Stall muss. Ne?
Also, die melkt sich von alleine. Ja. So, das sind natürlich alles so Geschichten, hätte Fahrradkette. Mhm. Ja, man hätte die regenerative Energie auf dem Land ganz anders einfliegen können und müssen, aber das ist nun erledigt. Warum sind die Grünen das Feindbild? Weil sie die Großstadt, glaube ich, repräsentieren.
Und das ferne Berlin und keine Ahnung haben oder irgendwie sowas. Ne? Also das finde ich wirklich bedenklich. Das andere, was ich auch noch gelesen habe und das fand ich auch ganz interessant und da wollte ich dich auch noch mal fragen, weil du hast ja unter anderem auch mit Doreen gesprochen.
Mhm. Doreen Bergmann.
Genau, und ich habe so ein Zitat gelesen, da ging es eben auch wieder um die AfD. Da geht's um diese Unterwanderung mit Nazis in der AfD. Mhm. Und da kommt das Zitat dann, die Rechtsextremen tun uns nichts, die sind nicht böse.
Wer sagt das?
Das war eine Umfrage unter jungen Wählern, die Forschungsgruppe Wahlen sagt, dass 36% der AfD-Wähler tatsächlich junge Wähler zwischen 18 und 29 Jahren. Erstwähler sind, genau. Und da war eben dann die Frage, wie nehmen die AfD wahr? Also eben auch in Richtung rechtsextrem. Und da hieß es dann, das war jetzt ein Zitat von irgendwem, weiß ich nicht mehr, die Rechtsextremen tun uns nichts, die sind nicht böse. Das wollte ich dich mal fragen.
Also wir müssen einmal unterscheiden. Die Rechtsextremen, die in Bautzen, das ist zwar Sachsen, aber da aufmarschieren, um den CSD zu verhindern. Mhm. Also den ganz normalen Umzug von Menschen, die halt ein bisschen anderes sexuelles Spektrum haben, als nur das klassische Heterosexuelle mit 31 Jahren verheiratet sein und so. Kurzer Hinweis an die eigene Adresse. So, und da marschieren dann wirklich Hardcore-Nazis auf. Ne?
Ja.
Du siehst von den Klamotten, von der Haltung, von dem Gebrüll, das ist aber nur ein Teil. Mhm. Es gibt auch die ganz normalen, bürgerlichen, freundlichen AfD-Menschen, die haben Geschäfte, die sind vielleicht auch in der Schule beschäftigt oder im Sportverein oder so. Und das sind hilfsbereite, ganz normale Mitmenschen. Von denen geht jetzt erstmal so rein gefühlsmäßig, wenn man da wohnt, keine Gefahr aus. Mhm. Dass die Hintermänner natürlich ganz andere Pläne haben, Stichwort Demokratie abschaffen, ist eine andere Geschichte, die verbindest du jetzt nicht gleich mit denen. Mhm. Und das ist ja das Interessante, dass diese jungen Menschen die Grünen für ungefähr genauso gefährlich halten wie die AfD.
Ja.
Also das war auch das Ergebnis einer Jugendstudie, befragt, so vor welcher Partei hast du am meisten Angst? Und vor den Grünen haben junge Menschen Angst. Mhm. Das heißt, diese Erzählung, die wollen uns was wegnehmen, die wollen uns was verbieten, die machen uns ärmer, Stichwort Wärmepumpe oder so, diese Erzählung verfangen offenbar bei den jungen Leuten. Mhm. Was mir dazu kurz kommt, ist dieses unglaubliche braune Feuerwerk im Internet. Ob ja. das YouTube ist, ob das TikTok ist, ob das Telegram ist, ob das Instagram ist. Also es gibt eine unglaubliche Flut von, ja, so ein bisschen Verschwörungstheorie, bisschen die da gegen die Rundfunkgebühren, was machen die da im Öffentlich-Rechtlichen, die sich im digitalen Raum wahnsinnig ausbreitet. Und Menschen wie wir, die jetzt nicht den ganzen Tag auf TikTok hängen, kriegen davon überhaupt nichts mit.
Nee.
So, wir glauben an Wahlplakate und Fernsehdiskussionen und so diese klassischen Instrumente. Aber da im digitalen Raum, da passieren Sachen in einer Heftigkeit.
Aber würdest du sagen, die AfD ist ein Wolf im Schafsfell?
Absolut, absolut. Und ich glaube, das Schafsfell, das ist auch schon so zur Hälfte runtergezogen. Weil alles das, was wir erleben, keiner soll so tun, als sei irgendetwas davon überraschend. Götz Kubitschek, der auch in Thüringen, also einer der Vordenker, der auch in Thüringen residiert mit seinem, ja, mit seiner Begegnungsstätte für Rechte, wo sie auch alle hinpilgern, und so eine Art Initiationsritus, so einmal da gewesen sein. Der vertritt zum Beispiel diese Unauffälligkeitstheorie, ne? Also bloß nicht auffallen, bloß nicht zu viel, keine Hakenkreuze, kein Führer, kein KZ oder irgendwie sowas, sondern ganz normal sein und dann Geduld. Mm. Weil diesmal hat's noch nicht geklappt für Höcke, für einen Ministerpräsidenten Höcke, aber immerhin hat er schon mal die Sperrminorität, also ein Drittel der Stimmen und kann Gesetzesänderungen verhindern, verzögern und so weiter. Was passiert, und deswegen habe ich am Anfang über diese Stabilität der Koalition geredet, in dem Moment, wo du wieder in Thüringen so eine Wackelkoalition kriegst, und wir erinnern uns beim letzten Mal, da hatten wir kurzfristig einen FDP-Ministerpräsidenten, Herrn Kemmerich gewählt mit den Stimmen der AfD, da hat Angela Merkel aus dem Ausland gesagt, dieses Ergebnis müsse, Zitat, rückgängig gemacht werden. Rückgängig machen einer demokratischen Wahlentscheidung. Ich glaube, den Satz bereut Angela Merkel von vielen Sätzen, die sie vielleicht bereut, aber den am allermeisten, weil der ist undemokratisch. Und nochmal ganz kurz, Frau Kramp-Karrenbauer ist damals nach Erfurt gefahren, um da irgendwas zu retten und ist quasi als nicht mehr Parteivorsitzende zurückgekommen. Das heißt, Thüringen hat auch eine gewaltige Sprengkraft. Mhm. Und was Höcke jetzt am meisten nützen würde, wäre eine neue, instabile Regierung.
Ja.
Und wenn jetzt ausgerechnet Bodo Ramelow als so eine Art Joker diese Regierung stabilisiert und womöglich dann auch noch Katja Wolf, die Bürgermeisterin von Eisenach, die Spitzenkandidatin des BSW, sich als einigermaßen kooperationsbereit erweist, dann kann das in Thüringen gut gehen für die Demokraten. Aber die Wahrscheinlichkeit halte ich für nicht so riesig hoch.
Letzte Frage, deine Kollegen.
Ja.
Also jene Westjournalisten, die so heuschreckenartig bei Wahlen ins Land fallen.
Der
und dann wieder, genau.
Das hielt alle fünf Jahre.
Ja, wie viel Anteil haben die am Wahlergebnis?
Der sehr geschätzte Kollege Martin Debes, der leider die Thüringer Allgemeine verlassen hat und dem schnöden Westenmammon gefolgt ist, nämlich ist zum Stern gegangen. Alles Gute, lieber Martin Debes. Der hat sich auf Twitter über die Geschichte einer Kollegin einer großen süddeutschen Zeitung ein bisschen lustig gemacht. Die schrieb nämlich, wie so viele Journalisten aus Berlin, halt so eine Thüringen-Reportage und die ging so sinngemäß los. Die Nacht senkt sich über den Marktplatz, irgendwo jault ein Hund und irgendwer schreit Heil Hitler in die Dunkelheit. Und Debes sagte nur, Mann, ich bin jetzt hier seit Jahrzehnten in Thüringen
Das hat er noch nie erlebt. Oder?
Als Lokalreporter. Was muss sie ein Glück haben? Die kommt zwei Tage nach Thüringen und schon schreit einer.
Das ist so wie mit dem Biber und mir.
Nein, was ich damit nur sagen will, die Kollegen fahren, gerade auch die Fernsehkollegen, ne? Die fahren dann nach Thüringen, haben nicht viel Zeit, haben nicht viel Personal und müssen dann ganz schnell eine Geschichte machen. Und welche Geschichte funktioniert am besten, baut Thüringen als Nazis.
Ja.
Und dann suchst du irgendwo ein Hakenkreuz oder suchst dir irgendwie, keine Ahnung, wo sie sich irgendwo kloppen oder wo Höcke irgendeinen Scheiß erzählt, einfach nur um dieses Nazi-Bild. Und das führt zu einer self-fulfilling prophecy, weil die Leute irgendwann sagen, ja scheißegal, dann sind wir halt Nazis.
Ja.
Wenn es den Westen ärgert, meinetwegen.
Ja.
Und das war auch ein bisschen die Idee meiner Tour. Ich habe hier 4 ganze Seiten jeweils samstags im August in der Thüringer Allgemeinen geschrieben und mir dieses Bundesland mal ein bisschen genauer angeguckt. Das hat den Nachteil, dass sich meine Meinung jetzt differenziert hat. Das ist im Journalismus immer ganz schlecht.
Ja,
aber ich habe ein bisschen was gelernt. So, und jetzt hoffen wir alles Gute für Thüringen. Wir hoffen, dass der gute Jan Hollitzer irgendwann mal durch seinen Interview-Marathon durch ist.
Genau.
Und wünschen euch trotz allem eine...
Viele, viele Grüße nach Thüringen. Und wir wünschen euch wirklich, dass ihr das findet, was jetzt für euch richtig ist.
Ja, und was demokratisch stabil ist.
Genau.
Das war die Familienpackung. Der Deep Talk am Mittwoch. Mit dem Phantomas Jan Hollitzer. Wir schicken die allerbesten Grüße nach Erfurt. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr einen Kommentar habt, ihr findet uns wie immer auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wir freuen uns sehr über den Austausch mit euch.
Und bei Instagram natürlich.
Das war Suse Schumacher.
Und das war Hajo Schumacher und wir wünschen euch noch eine schöne Woche.
Podcast von Funke.